Die sibirische Espoo-Pipeline hat zwar ein Volumen von 1,6 Millionen Barrel pro Tag, verfügt jedoch über keine kapazitätsstarke Verbindung zu den tatarischen Ölfeldern. Und auch sie operiert an der Kapazitätsgrenze, sodass das Volumen der Druzhba selbst dann nicht zu transportieren wäre, wenn es direkt ostwärts umgeleitet würde. Russland kann zwar dieses Volumen maritim auf den Weltmarkt umleiten, aber dafür fallen Transaktionskosten an. Um seinen Staatshaushalt auszugleichen, musste Russland vor dem Krieg etwa 70 US-Dollar pro Barrel einnehmen, Fiscal Break-Even. Hier setzen die Sanktionen an. Westlichen Firmen ist es verboten, russische Tanker zu versichern, wenn deren Ladung für mehr als 60 US-Dollar pro Barrel verkauft wird, Oil Price Cap. Natürlich kann Russland diese Regulierung kreativ umgehen. Es nutzt die Mongolei als Schiffsregister. Ein Binnenstaat ohne Flotte oder Zugang zur Hochsee. Es hat eine eigene Schattenflotte aus älteren Tankern aufgebaut und auf offener See wird exportiertes Rohöl in die Tanker kollaborierender Nationen umgepumpt. Aber all diese Maßnahmen kosten Zeit und Geld und sie vermindern damit den erzielten Nettoerlös. Zudem sind die USA und Großbritannien seit Ende 2024 dazu übergegangen, die Tanker der Schattenflotte direkt zu sanktionieren, sodass es für Russland zwar nicht unmöglich, aber teurer wird, die Sanktionen zu umgehen und die Erlöse folglich weiter sinken. Diese direkte Sanktionierung der Schiffe verhindert auch die weitere Entwicklung der arktischen Ölproduktion. Unabhängig von der Transportfrage muss Russland sein Öl günstiger als die Konkurrenz anbieten, damit der Käufer das Risiko verspäteter Ladungen und rechtlicher Folgen durch das Ignorieren der Sanktionen in Kauf nimmt. Der durchschnittliche Preisnachlass lag im September 2024 bei etwa 11 US-Dollar pro Barrel, der Weltmarktpreis bei durchschnittlich 82 US-Dollar. Solange er in dieser Region bleibt, erzielt Russland also Nettoerlöse.